Der Rumsbrief mit Svenja Stühmeier.
Münster, 1. Dezember 2023. Guten Tag. Seit einigen Monaten schreibe ich immer mal wieder was zum BürgerInnenrat. Wobei meine Recherche ungefähr daraus besteht, in unregelmäßigen Abständen und können Sie jetzt irgendwas zum BürgerInnenrat für Münster sagen, zu fragen. Anfang November hat sich ein Arbeitskreis getroffen, in dem alle Ratsfraktionen sitzen, um über das Wann und Wie zu beraten. Ist doch ein guter Zeitpunkt, um nochmal ein paar Mails zu schreiben. Vor allem, weil ja 120.000 Euro für so einen Rat im Haushalt für 2023 vorgesehen sind. Dafür hatten sich SPD, Volt, Grüne und die internationale Fraktion im vergangenen Jahr eingesetzt. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr für eine Umsetzung. Und auf Anfrage teilt die Stadt nun offiziell mit, dieses Jahr wird es den BürgerInnenrat nicht mehr geben. Über die Verzögerungen seitens der Verwaltung sind wir sehr verärgert, schreibt uns Michael Krapp, ÜDP, als Sprecher der internationalen Fraktion auf Anfrage. Und noch etwas findet man dort nicht gut, dass der besagte Arbeitskreis nicht öffentlich tagt. Das Format sei unpassend, gerade wenn es um BürgerInnenbeteiligung geht, schreibt er. Überzeugt sei man nach wie vor vom Instrument BürgerInnenrat. Wir wünschen uns, dass BürgerInnenräte ein fester Bestandteil der Münsteraner Kommunalpolitik werden. Ähnlich sieht das Volt. Ratsherr Martin Grever schreibt uns, dass die 120.000 Euro im kommenden Jahr für einen BürgerInnenrat eingesetzt werden sollen. Es gäbe einige große Themen, die dringend von so einem Rat besprochen werden könnten. Als Beispiele nennt er die Verkehrsraumaufteilung und die Frage, ob und wie weit Münster noch wachsen sollte. Der Arbeitskreis hat sich mit denen allerdings noch nicht beschäftigt, findet Martin Grever. Noch ist keines der harten stadtgesellschaftlichen Probleme in dem Arbeitskreis vorgeschlagen und diskutiert worden, schreibt er. Ja, aber worum ging es denn nun in diesem Arbeitskreis? Die SPD hat uns ein paar Infos dazu gegeben. Die Verwaltung habe vorgeschlagen, einen BürgerInnenrat zum Thema »Was kann ich für das Klima tun?« durchzuführen. Das fand allerdings keine Zustimmung. Laut Ratsfrau Hedwig Liekefeht war man sich einig, dass das Gespräch über den individuellen Beitrag zum Klimaschutz in Münster schon oft geführt wird. Und dann sei es in der Diskussion eher um andere Beteiligungsmöglichkeiten gegangen und das Thema Demokratie stärken sei in den Fokus gerückt. Vor knapp 2 Jahren hatte der Rat der Verwaltung aufgegeben, zum Beispiel Leitlinien für Beteiligungsprozesse zu schaffen, eine verwaltungsinterne Struktur für sie einzurichten und einen Überblick über laufende Beteiligungsverfahren aufzustellen. Den gibt es inzwischen. Der Arbeitskreis findet das laut SPD gut. Was er allerdings nicht so gut findet, dass die anderen beiden Themen bisher noch nicht angegangen worden seien. Das soll sich jetzt ändern, und zwar unter anderem mit einem Stadtforum im Frühsommer 2024. Womit das finanziert werden soll? Mit den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln, schreibt die SPD. SPD und Grüne versichern jedenfalls, ein BürgerInnenrat ist nicht vom Tisch. Und Ratsfrau Leander Pretzel, Grüne, verspricht, die notwendigen Mittel dafür werden zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Man habe nur im Lauf des Jahres festgestellt, dass eine kurzfristige Umsetzung aktuell noch nicht zielführend ist. Wann sie das sein wird, seien Sie doch nicht so ungeduldig. Erstmal will man jetzt besagte Leitlinien entwickeln. Das geht so. 8 zufällig ausgewählte BürgerInnen, 8 VertreterInnen aus dem Rat und 7 Mitarbeitende aus der Verwaltung bilden eine, Arbeitsgruppe. Die überlegt sich dann, wie Münster eine Grundlage für transparente, verlässliche und stete Bürgerbeteiligung schaffen kann. So hat es der Rat beschlossen. Dabei wird sie fachlich begleitet, etwa von der Stiftung Mitarbeit. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Mir jedenfalls kommt es manchmal vor, als ob Arbeitsgruppe, Stadtforum und Leitlinien ein Code sind für »Wir drehen uns einfach nur im Arbeitskreis«. Und nun zur Recherche. Schick, hormonfrei, warm. Eine FH-Absolventin aus Münster will Verhütung für Männer verbessern. Wie verhüten Sie eigentlich? Wenn Sie zwischen 18 und 49 Jahren alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein, dass Sie sagen, mit Kondom. Laut einer gerade veröffentlichten Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat es die Pille inzwischen als häufigstes Verhütungsmittel in Deutschland abgelöst. Mich hat das verwundert, denn mir fällt ein ziemlich guter Grund ein, der gegen Kondome als einzige Verhütungsmethode spricht. Ihr Pearl-Index. Der liegt bei 2 bis 12. Je geringer der Pearl-Index, desto besser ist die Verhütungsmethode. Beim Kondom heißt das, dass im Schnitt 2 bis 12 Frauen nach einem Jahr Sex mit Kondom schwanger werden. Zum Vergleich, der Pearl-Index der Rausziehmethode liegt bei 4 bis 18, bei der Pille für die Frau bei 0,1 bis 0,9. Bei richtiger Anwendung schützen Kondome ziemlich sicher vor Schwangerschaften. Aber dass ein Anwendungsfehler passiert oder ein Kondom reißt, ist gar nicht so unwahrscheinlich. In der Diskussion um Verhütung geht es auch um Gleichberechtigung. Und klar, es ist ungerecht, dass Verhütung meistens an Frauen hängen bleibt und für sie eine mentale Belastung, wenn nicht sogar negative psychische oder physische Effekte bedeutet. Es ist aber auch ungerecht, dass Männer sehr wenig Möglichkeiten haben, Einfluss darauf zu nehmen, ob sie Vater werden oder nicht. Kondome geben ihnen zumindest eine relative Sicherheit. Nun schreiben wir das Jahr 2023. Da geht doch bestimmt mehr, oder? Eine Pressemitteilung der Fachhochschule, die vor einiger Zeit in unser Postfach geflattert ist, klingt ganz nach ja. Darin geht es um die Absolventin Kim Bujak und ihre von der FH ausgezeichnete Bachelorarbeit. Bei ProduktdesignerInnen kommt dann nicht nur eine schriftliche Arbeit heraus, sondern etwas, das man anfassen und nutzen kann. In Kim Bujaks Fall der sogenannte Cocooner. So hat sie ihren Prototypen für einen Verhütungsapparat genannt, den das Startup Ronikia schon vor einer Weile entwickelt hat. Und der funktioniert so. Zuerst muss ich das Gerät erwärmen. Dann wird es aufgeklappt und jeweils 5 Minuten lang um jeden Hoden gelegt. 2 Elektroden erwärmen in dieser Zeit die Nebenhoden auf 40,2 Grad Celsius. Das Gerät muss im Anschluss noch abkühlen. Insgesamt dauert die Anwendung etwa 30 Minuten. Dann kann das Gerät wieder 4 Wochen lang in seinem Koffer verstaut werden. Denn so lange befinden sich im Ejakulat nach der Anwendung keine fruchtbaren Spermien, sagen die Entwickler. Falls Sie eher der visuelle Typ sind, in unserem Text bei RUMS haben wir an dieser Stelle die Anleitung verlinkt, die Kim Bujak geschrieben hat. Wenn das also wirklich stimmt, könnte dieses Gerät doch eine super Lösung für viele Paare sein. Es würde Sicherheit für Männer bedeuten. Man würde einmalig einige 100 Euro bezahlen und dann sehr lange Ruhe haben. Den Preis könnte man sogar noch aufteilen, denn was spricht dagegen, den Apparat mit Freunden zu teilen? Außer, nun ja, vielleicht ein gewisses Unbehagen. Hält Kim Bujak etwa ein revolutionäres Produkt in ihren Händen? Schalten wir noch einmal einen Gang zurück, vielleicht auch 2. So eine Idee wirft bei Ihnen ziemlich sicher Fragen auf. Einige Antworten habe ich aufgeschrieben. Wer kommt denn auf so eine Idee? 4 Ingenieure stecken hinter Ronikia. Etwas ausführlicher hat ihre Geschichte die Autorin und Aktivistin Franka Frey in ihrem Buch Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist, aufgeschrieben. Aus ihrem Text und dem Gespräch mit Kim Bujak, die auch die Marketingkampagne für Ronikia übernehmen wird, stammen meine Informationen zum Startup. Der Ansatz der Männer war nicht einfach mal Hoden zu erwärmen und zu gucken, was passiert. Dass Wärme und Fruchtbarkeit irgendwie zusammenhängen, ist schon ziemlich lange klar. Eine Untersuchung stellte etwa fest, die Samenqualität der Männer, die einige Tage lang Fieber haben, kann sich signifikant verschlechtern, manche sind sogar für ein paar Monate unfruchtbar. Versuche mit Wärme zu verhüten gab es schon vor Jahrzehnten. Immer wieder wird die Ärztin Martha Vögli genannt, die irgendwann zwischen 1930 und 1950 Forschung zum Hodenbaden betrieben haben soll. Heute existiert rund um die sogenannte thermische Verhütung eine aktivistische Szene, insbesondere in Frankreich. Die Männer ziehen sich einen Verhütungsring oder einen speziellen selbstgenähten Slip an. Falls Sie sich das mal ansehen möchten, gibt es die Arte-Doku 60 Jahre Pille. Wo bleibt die Pille für den Mann? Die schieben die Hoden etwas nach oben in den Leistenkanal. Dort ist es schließlich wärmer als draußen. Wer das 15 Stunden am Tag macht, ist nach ein paar Monaten unfruchtbar, solange er den Ring weiterträgt. Das verspricht zumindest die Gebrauchsanweisung des sogenannten Androswitch. Halt! Wer sagt, dass das funktioniert? Eine groß angelegte Studie gibt es nicht. Es gibt aber Erfahrungsberichte und kleinere Studien, die immer mal wieder durchgeführt worden sind. Wie es tatsächlich um die Fruchtbarkeit steht, kann man mit einem Spermiogramm herausfinden. In dieser Untersuchung wird nachgezählt, wie viele fruchtbare Spermien im Ejakulat eines Mannes schwimmen. In einer Doktorarbeit finden Sie eine Zusammenfassung von 14 Untersuchungen, die zwischen 1965 und 2019 zur thermischen Verhütung veröffentlicht worden sind. Ich gebe zu, für diese Recherche habe ich nicht jeden einzelnen wissenschaftlichen Text dazu durchgearbeitet. Sexualpädagoge Jannik Böhm hat sich aber intensiv damit beschäftigt, bevor er die Methode selbst ein paar Jahre lang angewandt hat. Sein Ergebnis? Bisher deute auf Grundlage der kleineren Studien alles darauf hin, dass es möglich ist, mit der Methode zu verhüten und die Spermienproduktion danach auch wieder in Gang zu bringen. Davon und auch von seinen praktischen Erfahrungen mit dem Verhütungsring erzählt er im Megahertz-Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Jedenfalls hat das bei ihm etwa 2 Jahre lang funktioniert, bevor seine Partnerin und er sich entschlossen haben, ein weiteres Kind zu bekommen. Und das hat dann auch funktioniert. Dass Wärme die Spermien reduzieren kann, das ist, glaube ich, unbestritten, sagt Professor Michael Zitzmann. Er ist Androloge und Endokrinologe an der Uniklinik in Münster. Er ist also Spezialist für Männergesundheit und Hormone und forscht unter anderem zur Verhütung für Männer. Vielleicht haben Sie mal von dieser Studie zur Pille für den Mann, die eigentlich eine Spritze war, gehört, die dann aber abgebrochen wurde. Michael Zitzmann hat sie für die Weltgesundheitsorganisation geleitet. Und falls Sie das Thema Verhütung für den Mann schon länger interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er Ihnen schon einmal in Berichten über den Weg gelaufen ist. Zum Beispiel in der Zeit, im MDR oder im Ärzteblatt. Aber stand da nicht eben was von Nebenhoden? Zurück zu Ronitia. Medizintechniker und Mitbegründer Niklas Groß hat die Sache mit den Hodenbaden selbst ausprobiert, nachdem er im Studium davon gelesen hatte. Er stellte dann aber fest, ab 42 Grad ist das ziemlich schmerzhaft und außerdem unpraktisch. Die 4 Männer aus Butzbach haben dann überlegt, wie man das besser machen könnte. Ein Zauberwort, Diathermie. Mit elektrischem Strom kann Wärme gezielt im Inneren des Körpers erzeugt werden. In den Nebenhoden kommen die Spermien als fertige Zellen an. Normalerweise treten sie dort mit einem Sekret in Kontakt. Dadurch werden sie beweglich. Die Vermutung, die erhöhte Temperatur sorgt dafür, dass die Transporteure, also Proteine, in dem Sekret zerstört werden und der Kontakt deswegen nicht zustande kommt. Das ist eine gute Idee, sagt Michael Zitzmann dazu. Aber ich weiß nicht, wie genau man das hinkriegt, nur die Nebenhoden zu erwärmen und ob die Nebenhodenerwärmung dann auch dazu führt, dass die Spermien sich nicht mehr bewegen können. Das sei eigentlich ein chemischer Prozess. Die müssen das ja irgendwie getestet haben. Haben sie. An sich selbst, mit dem Ergebnis, klappt. Um aber genau sagen zu können, was da eigentlich passiert, bräuchte es eine Studie, die neben einem technischen Check auch notwendig ist, damit das Gerät als Medizinprodukt zugelassen werden kann. Sie könnten das Gerät theoretisch auch verkaufen, ohne dass es das Label Medizinprodukt trägt, sagt Michael Zitzmann. So machen es die Verhütungsringleute schließlich auch. Was weiß man über mögliche Risiken? So eine Studie wäre allerdings sehr sinnvoll, um sich noch einmal die Sache mit den Risiken und Nebenwirkungen genauer anzusehen. Dazu soll man ja einen Arzt fragen. Michael Zitzmann kann mir aber nichts Genaues sagen, eben weil auf diesem Gebiet ja noch nicht so viel geforscht wurde. Er nennt aber 3 Aspekte, auf die eine Studie Antworten geben könnte. Zum einen, wie es ganz genau mit der Sicherheit aussieht. Sowas wie 95% der Männer sind mindestens 4 Wochen lang unfruchtbar, nachdem sie ihre Nebenhoden jeweils 5 Minuten lang erwärmt haben. Außerdem die Sache mit der Reversibilität. Wie lange ist die Methode anwendbar, ohne dass die Männer unfruchtbar bleiben, nachdem sie aufgehört haben, ihre Nebenhoden alle 4 Wochen zu erwärmen? Und schließlich das Hodenkrebsrisiko, eine Krebsart, die junge Männer betrifft. Viele Betroffene hatten laut Zitzmann eine Vorgeschichte mit Hoden, die nicht in den Hodensack runtergerutscht sind. Das muss man dann operieren, aber dafür muss es im frühen Kindesalter festgestellt werden. Ob das bei Männern immer noch problematisch ist und ob thermische Verhütung das Risiko begünstigt, das weiß man noch nicht. Deswegen ist es verständlicherweise immer wieder ein Thema, wenn es um thermische Verhütung geht. Diese Fragen seien für das Start-up das prägnanteste Problem, sagt Kim Bujak. Zum einen sei da die Hoffnung, dass die gezielte Erwärmung der Nebenhoden das potenzielle Krebsrisiko aus der Welt schafft. Zum anderen die Hoffnung, mit dem Produkt die Forschung endlich anzukurbeln, damit man bald noch besser über Spermien, Hoden und Co. Bescheid weiß. Und wer bezahlt das? Das ist die große Frage. Ronikia gibt es schon seit 2019, die erste Idee seit 2013. Aber so richtig ging es mit der Vermarktung nicht voran, sagt Kim Bujak. Sie ist überhaupt erst auf das Projekt aufmerksam geworden, weil jemand sie mit den Erfindern vernetzt hat. Mit dem Hintergedanken, die Idee ist super, aber die muss auch beworben werden. Und zwar mit einem ansprechenden Design. Kim Bujaks Ziel war also, den recht technisch aussehenden Prototypen durch einen Apparat auszutauschen, der futuristisch und angenehm in der Nutzung wirkt oder, um es in ihren Worten zu beschreiben, total fancy aussieht. Gerade arbeitet sie an einer neuen Webseite für das Unternehmen. Damit wollen sie das Produkt bekannter machen und InvestorInnen überzeugen, um Studien finanzieren zu können. Sie schätzt grob, dass man dafür gut 1 Million Euro bräuchte. Eine Idee kann schließlich noch so toll sein. Wenn potenzielle NutzerInnen zum Beispiel abgeschreckt werden, weil der Verhütungsapparat beim Ansehen Phantomschmerzen hervorruft, wird das ziemlich sicher nichts mit dem Erfolg. Deswegen hat sich Kim Bujak darauf konzentriert, mit ihrem Design die Akzeptanz zu stärken. So richtig Interesse scheint die Pharmaindustrie übrigens nicht zu haben an Verhütungsmethoden für Männer. Immer wieder wird als Grund aufgeführt, dass die Konzerne mit einer Pille für den Mann keinen Profit machen könnten. Zum Beispiel in der oben schon verlinkten MDR-Doku. Wenn man das Ganze rein wirtschaftlich betrachtet, könnte man da auch schlecht was gegen sagen, findet Michael Zitzmann. Die haben ja schon die Pille für die Frau. Der Markt werde nicht größer, dafür aber der Aufwand mit 2 Präparaten. Wir schreiben das Jahr 2023. Geht da jetzt mehr? Es gibt immer wieder Ansätze für Verhütung bei Männern. Seit den 70ern, sagt Michael Zitzmann. Trotzdem betitelt der Androloge Christian Leiber-Kaspers noch in diesem Jahr seine einleitenden Worte auf einem Urologie-Kongress mit Verhütung 2023. Ist der Mann jetzt dran? Es dauert also. Christian Leiber-Kaspers Antwort auf seine Frage: Ja, irgendwie schon. Es müsse aber auch sehr sicher sein und am besten keine Nebenwirkungen haben. Es handle sich schließlich potenziell um ein Medikament, das gesunde junge Männer nehmen würden. Hier dürfen Sie jetzt ein säuerlich sarkastisches »Ah ja, ungefähr so wie die Pille also« einwerfen. Schwacher Trost, Leiber-Kaspers sagt, die Pille für die Frau würde nach heutigen Standards wohl auch nicht mehr zugelassen. Die thermische Verhütung spricht er auch an. Ihm fehlen größere Studien. Er endet seinen Vortrag mit: Aber man ist kreativ und ich glaube, es gibt schon einen klaren Bedarf. Recht deutlich wird jedenfalls, dass er diese Methode nicht nutzt und auch nicht vorhat, das zu tun. Er ist nicht der einzige Mediziner, der skeptisch ist. Zumindest Kim Bujak und Franka Frey berichten davon, dass ihre Versuche, mit UrologInnen über thermische Verhütung zu sprechen, ziemlich erfolglos waren. Gesunde Skepsis oder Doppelstandards in der Medizin? Das kann man von 2 Seiten betrachten. Es fühlt sich irgendwie ungerecht an. Aber immerhin ist es auch so, dass Männer ein Medikament nehmen oder eine Methode anwenden würden, damit ein Zustand bei einer anderen, ebenfalls gesunden Person nicht eintritt, sagt Michael Zitzmann. Deswegen sei die Toleranz so niedrig, was Nebenwirkungen angeht. Von Fachkongressen berichtet Michael Zitzmann, dass zwar reges Interesse an Verhütung für Männer bestehe, aber keiner macht's. In Deutschland sind wir eigentlich die Einzigen. Was gibt es denn neben warmen Hoden? In den USA werde mehr geforscht. Und da sei man einem Verhütungsmittel für den Mann momentan auch am nächsten, sagt Michael Zitzmann. Es handelt sich um ein Gel, das Männer täglich auf Schultern und Arme auftragen müssen. Bisher sei das vielversprechend, sagt Zitzmann, und das schreibt auch National Geographic. Und wann gibt's das zu kaufen? Michael Zitzmann ist da etwas zurückhaltend. Vor 20 Jahren hätte er schließlich schon gesagt, das dauert höchstens noch 5 Jahre, bis es die Pille für den Mann gibt. Aber wenn man sich die Studienlage anguckt, dann könnte man sagen, ja, das kann in 5 Jahren da sein, sagt er. Herzliche Grüße, Svenja Stümeier. PS: Der Streamingdienst Spotify belohnt seine NutzerInnen einmal im Jahr dafür, dass er alle möglichen Daten von ihnen einsammeln darf. Spotify Wrapped präsentiert ihnen dann zum Beispiel ihre persönlichen Top 5 KünstlerInnen, wie viele Minuten sie insgesamt irgendwem zugehört haben und in diesem Jahr zum ersten Mal, was ihre Soundtown ist. Also, wo die Leute ungefähr die Musik hören, die man selbst auch hört. Und weil Spotify all das auf einem bunten Sharepic darstellt und praktischerweise direkt mit einem Teilen-Button versieht, hat eine Nachricht ganz schön schnell die Runde gemacht. Münster ist Everybody's Soundtown. Sogar Spotify zelebriert das auf seinem offiziellen Instagram-Account mit einer Runde Memes. Bleibt nur die Frage offen, was läuft denn eigentlich auf Münsters In-Ear-Kopfhörern und Soundsystemen? Schicken Sie uns doch mal Ihren Nummer 1-Hit zu. Wir wüssten gerne, wie sich Münster so anhört.
Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms